Genau, das sind dann halt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Seite sichern kann, wenn ich halt eben mir so ein Zertifikat selbst erstelle oder wenn halt jemand dieses Zertifikat fälscht, also wenn halt wirklich ein Angriff stattfindet, dann kommt halt so eine Warnmeldung. Im Firefox 3 ist die sehr offensiv gestaltet, also man kann da nicht einfach weiterklicken, man muss sich da kurz mit beschäftigen. Jedenfalls, bis man eben diese Klickfolge sich auch irgendwie eingeprägt hat und das dann ohne Kontrolle weiterklickt.
Man kann sich die Einstellungen danach natürlich speichern, das heißt, sie sind dann für immer hinterlegt. Ähnlich sieht es beim Microsoft Internet Explorer aus oder dem Opera. Aber jetzt Firefox 3 war halt eben eine Neuerung, dass die es eben so explizit gemacht haben, dass man wirklich nicht mehr wegdrücken kann. Und da sind viele Leute, die also anfragen und wir kriegen das immer aktuell mit, von wegen, helft doch mal bei den Problemen oder Leute rufen bei uns an, hey, ihr seid doch Chaos Computer Club, warum habt ihr eigentlich selber ein kaputtes Zertifikat? Und dann fragen wir immer, ja, wie meinst du kaputtes Zertifikat? Ja, hier kommt immer diese Warnmeldung hoch. Ja, jetzt muss man überlegen oder muss man wissen, dass der Chaos Computer Club ja, mehr oder weniger ja auch sich mit dem Computerthema beschäftigt und es gibt auch private Zertifizierungsstellen. Eine davon ist zum Beispiel CA-Cert, für die wir die letzten Jahre ein bisschen Werbung gemacht haben. Das heißt, wir haben selber Zertifikate ausgestellt in Form von so einem Vertrauensanker. Das heißt, das ist so ein Web of Trust, wo man Leute erschuren kann und so weiter. Und das ging kostengünstig. Also im Vergleich so kommerzielle Zertifikate kosten irgendwie, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro im Jahr. Und CA-Cert ist eben was für umsonst. Dann hat eben der normale Anwender, Homepage-Entwickler, sichere Kommunikationen bekommen und hat dann mit CA-Cert eine Sicherheit mehr oder weniger gewährleistet gehabt, dass das Zertifikat stimmt, dass der Absender stimmt. Jeder kann sich selber sein eigenes Zertifikat machen. Da ist natürlich das Problem, dass da überhaupt gar kein Vertrauen da ist, dass das alles geprüft werden muss. Und wenn man sich rein theoretisch das CA-Cert-Zertifizierungszertifikat, also diesen Stamm von dieser Zertifikatskette in seinem Browser installiert hätte, dann würde der Browser bei CA-Cert-Zertifikat noch gar nicht nachfragen.
Ja, vielleicht können wir auch nochmal allgemein sagen, was Zertifikate eigentlich sind. Also Zertifikate sind im Prinzip wie eine Unterschrift oder wie ein Identifikationsnachweis, wie ein Personalausweis. Also wenn ich ein Zertifikat auf meine Seite installieren möchte, dann muss halt jemand bestätigen, also ein Zertifizierungsdienstleister muss halt bestätigen, dass das sozusagen ich bin, der die Seite betreibt und dass das meine Seite ist. Und wenn ich das halt nachweisen kann, dann bekomme ich ein Zertifikat für diese Seite und kann das halt installieren. Und bei diesem CA-Cert ist es halt ebenfalls so, man stellt sich persönlich vor, man identifiziert sich mit zum Beispiel dem Personalausweis oder mit dem Pass oder mit anderen Identifikationsdokumenten gegenseitig und kann dann je nach Anzahl, wie viele Personen einen eben das überprüft haben, also assured haben, wie man da sagt, kann man dann halt verschiedene starke Zertifikate sich selbst ausstellen, weil man eben in diesem Vertrauensnetzwerk, in diesem Web of Trust, entsprechend oft sich dargestellt hat, wer man ist und halt viele Leute einem vertrauen.
Vielleicht magst du auch noch mal was zu elektronischen Signaturen sagen, weil das ist ja so ähnlich.
Genau, elektronische Signaturen sind so dann die andere Seite, also was ein Zertifikat für einen Webserver ist, also dass halt der Webserver wirklich irgendwie von der XY-Bank ist, sagt mir halt das Zertifikat. Und wenn ich jetzt aber irgendwie ein Konto bei der XY-Bank eröffnen will, dann muss ich halt ja irgendwie eine Unterschrift leisten, beziehungsweise ich muss ja irgendwie nachweisen, dass das auch wirklich jetzt ich bin und nicht irgendwie jemand, der halt mit dem Geld irgendwie oder mit dem Konto irgendwie Geldwäsche betreiben will oder ich weiß es nicht. Und dafür gibt es eben diese elektronische Signatur. Also Signatur ist ja Unterschrift und so wie ich halt in der realen Welt oder in der Offline-Welt eine Unterschrift leiste, kann ich eben mit dieser elektronischen Signatur eben online unterschreiben und sozusagen nachweisen, dass ich das auch wirklich bin. Da gibt es dann halt auch verschiedene Stufen der Signatur und in der qualifizierten Signatur ist halt, wurde halt meine Identität überprüft von einer vertrauenswürdigen Stelle, dem Staat meistens, und dann kann ich damit zum Beispiel Online-Bankgeschäfte tätigen.
Neben dieser sogenannten Authentizität, dass du derjenige bist, der das ausgestellt hat oder für den dasjenige ist, gibt es noch andere Buzzwords in dem Bereich Integrität, das heißt die Unversehrtheit. Das heißt, wenn man eine Transaktion macht, kann man mit der digitalen Signatur auch sagen, dass jetzt vollständig angekommen ist dadurch. Was gibt es da noch für Buzzwords? Vollständigkeit, man kann eine Signatur auf Dokumente legen und kann dann sagen, okay, mein Dokument besteht aus mehreren Seiten und dann weiß man, dass also die Seitenanzahl dann auch stimmt, dass die Reihenfolge der Seiten stimmt. Die Vertraulichkeit, also man kann ein bisschen den Schutz vor Unbefugten damit machen, indem man kryptografische Verfahren einsetzt, also das heißt entschlüsselt, verschlüsselt und so weiter.
Genau, und das ist halt auch eben relevant für diese Online-Wahlen, weil ich ja irgendwie nachweisen muss, dass ich wahlberechtigt bin. Also wenn das halt bei einer normalen Offline-Wahl ist ja so, ich gehe da mit meiner Wahlbenachrichtigung oder ich gehe mit meinem Personalausweis hin, die schauen ins Wählerverzeichnis, sehen, okay, der wohnt da, der ist so und so alt, das heißt, er darf diese Wahl jetzt machen und er darf die Stimme abgeben und dann kriege ich meinen Zettel, meinen Wahlzettel und gehe in die Kabine und mache das Kreuz. Wenn ich jetzt aber eine Online-Wahl habe, dann ist es ja sehr schwer. Also gerade im Internet, es gab jetzt auch in letzter Zeit eigentlich fast jede Woche irgendeinen Bericht, dass irgendeine Firma mal wieder ein paar Millionen Kundendaten verloren hat. Also das Thema Identität und Schutz von persönlichen Daten ist ja im Internet ein ganz heißes Thema. Und da muss man halt auch irgendwie sicherstellen, dass nur Leute an der Wahl teilnehmen, die wirklich berechtigt sind und nicht einfach irgendwelche Leute, die vielleicht sich auch eine Kundendatenbank von einem großen deutschen Unternehmen gerade mal gezogen haben und auf diese Weise zum Beispiel halt alle Einwohner von einem bestimmten Dorf oder so die persönlichen Daten haben und sich damit dann bei diesem Wahldiensteanbieter registrieren und für alle Bewohner eines Dorfes wählen oder so, keine Ahnung. Und das geht halt nur, indem man irgendwie Kryptographie einsetzt eigentlich, indem man also indem man sowas wie eine qualifizierte elektronische Signatur verwendet, dass also jeder mit seiner persönlichen Unterschrift beweist, dass er die Person ist und dass er wahlberechtigt ist. Also wir hatten heute auch noch ein paar andere Systeme, die man da verwenden kann, die alle mehr oder weniger, ja, also es gab zum Beispiel den Vorgang mit Einmalpasswörtern, dass also wenn ich jetzt eine Wahl durchführen will, dass ich allen Wahlberechtigten einen Zettel schicke und auf dem steht halt ein bestimmtes Passwort und wenn er das eingibt, dann weiß ich halt auch, dass er wahlberechtigt ist. Also da hat dann jeder sein individuelles Passwort. Und das macht die Sache halt auch schon wieder interessant, weil wenn ich jedem ein individuelles Passwort gebe, dann muss ja irgendwie sichergestellt sein, dass das auf keinen Fall irgendwo in der Datenbank vermerkt wird. Und wie wir heute gelernt haben, gab es auch schon Wahlanbieter, die der Meinung waren, sie müssten für Supportfälle, also falls jemand zum Beispiel sein Passwort verliert, das Passwort mit dem Namen zusammen speichern. Und
ist ja nicht Sinn der Sache, ja.
Das macht die Sache mit dem geheime Wahl halt schon ein bisschen anstrengend zu behaupten. Also das sind halt so Sachen, die passieren einfach, wenn man überhaupt keine irgendwie, wenn man da irgendwie versucht, neueste Technik einzusetzen oder wenn man versucht, Service zu bieten in Bereichen, wo man das halt eben nicht machen sollte, weil eben dadurch ein Sicherheitsrisiko entsteht.
Also die Fehleranfälligkeit ist insbesondere ziemlich hoch. Wenn man überlegt, man hat bei der konventionellen Wahl einfach ein Wahllokal, wo man hingeht, dann kriegt man seinen Zettel in die Hand, geht in die Wahlkabine, macht ein Kreuz, geht zurück, wirft es in die Urne ein. Was kann alles passieren, wie jetzt bei der Steuer-ID passiert, wo diverse Steuernummern an die falschen Hausnummern, also an die falschen Leute gesendet worden sind, weil ein Datenbankfehler war und dann eben Straßen vertauscht worden sind und so weiter. Und dann wildfremde Leute auf einmal an die Informationen gekommen sind, die für einen ja relevant sind. Also die Menge der Fehlerquellen häuft sich aus unserer Sicht bei so E-Voting-Systemen und
das ist eigentlich ein Grundsatz in der IT, dass je komplexer ich ein System gestalte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es total falsch mache. Also es ist halt meistens so, dass bei so Systemen irgendwie anfänglich gute Ideen falsch umgesetzt werden oder dass über bestimmte Angriffe auf dieses System, was ich da irgendwie baue, ich vergesse irgendwie mir darüber Gedanken zu machen oder ich beachte einen bestimmten Angriff nicht. Und das ist halt das Problem. Also während ich in einer lokalen Wahlkabine irgendwie das sehr, sehr überschaubar habe. Also ich habe halt sehr wenige Systeme, die irgendwie da, also ich habe die berühmte Wahlurne, aka Mülltonne, die Stimmzettel dann aufnimmt. Ich habe halt die Stimmzettel, die irgendwie vorgedruckt sind und ich habe halt das Wählerverzeichnis und vielleicht noch einen Stift fürs Ausfüllen, aber ansonsten habe ich halt exakt nichts und das ist schon schwer, dass da was kaputt geht. Also das die Wahl irgendwie nicht durchgeführt werden kann. Also da muss schon irgendwie, keine Ahnung, die Schule abbrennen, in der das Wahllokal ist. Aber das sind Sachen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt schon mal irgendwie passiert ist. Mhm. Und bei technischen Systemen ist das halt, es gibt viel, viel mehr Fälle, in denen irgendwas passieren kann, in denen irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann. Also wie wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, dass eben da jemand mich abschießt, mehr oder weniger über Internet, also so einen genannten Denial of Service macht, also mich irgendwie aus dem Internet ausklingt, indem er einfach meine Systeme überlastet. Und das sind halt Sachen, also das geht in normalen Wahllokalen jetzt so einfach nicht.
Wir haben heute auch ein Beispiel erfahren, so einen Vergleich hat man gezogen von dem elektronischen Wahlsystem, E-Voting-System, über den wir gerade sprechen, mit dem Bankensystem. So als Anekdote nach der Jahr 2000-Wende, wo es darum ging, die Rechner alle Jahr 2000 sicher zu machen, dass kein Überlauf in den Rechnern stattfinden, die nicht irgendwie bei 1900 anfangen zu starten und deswegen Chaos entsteht, haben viele Bankenversicherungen sich um das E-Thema beschäftigt, Electronic Cash. Und da war ja auch sehr viel Forschungsaufwand betrieben worden und es waren sehr viele Verfahren diskutiert worden. Die waren dann zum Teil sehr komplex. Die Komplexität wurde dann an den Kunden weitergegeben. Dem Kunden wurde die Komplexität erklärt. Es wurden zum Teil Chipkarten ausgeteilt, es wurden Kartenleser ausgeteilt, es wurden Tastaturen ausgeteilt, wo man die Karte dann reinstecken konnte und so weiter. Und da hat man festgestellt, dass also nicht gerade das beste System sich durchgesetzt hat und das komplizierteste System und das sicherste System, sondern mehr oder weniger jetzt so ein Mischmasch existiert und vor allen Dingen auch so die einfachen Systeme am Laufen sind, akzeptiert sind. Und wenn es bei diesen Systemen zu Problemen gibt, dann ist man sich diesem Problem bewusst und dann wird es entsprechend darunter abgebucht oder verbucht. Ja,
man kann versuchen, irgendwie sämtliche Angriffsvektoren und sämtliche irgendwie Sicherheitsprobleme zu beachten. Das wird aber halt dazu dann führen, dass ich ein System habe, was kein Mensch mehr überblickt, was völlig wahrscheinlich auch in den meisten Fällen viel zu teuer ist. Und das führt dann meistens dazu, dass eben nicht die maximale Sicherheit implementiert wird oder eben bestimmte Angriffsvektoren noch möglich sind. Und das ist halt etwas, was bei einer demokratischen Wahl meiner Meinung nach nicht einfach akzeptiert werden kann.
Gut. Wir werden gleich nochmal über diese komplexen Systeme sprechen. Wir können ja ein bisschen uns über die Common Criteria unterhalten. Das ist ein Grundlagenhandbuch, mit dem man IT-Systeme entwickeln soll und was man da alles so beachten soll und dann welche Evaluierungsstufen es da gibt, wie man Systeme einstufen kann nach der Komplexität und dann was sie alles machen können. Das wird sehr komplex und
das ist ein spannendes Thema, ja, und wahrscheinlich auch irgendwie die Zukunft der E-Voting-Systeme, wie wir es heute so mitgekriegt haben. Okay. Ja, reden wir über Common Criteria der Rettung des E-Votings, wie heute irgendwie so ein bisschen uns der vorkam. Also
Common Criteria, die Rettung der IT?
Oder so. Also das ist, glaube ich, auch eines der Schlagworte. Halten wir mal den Stand fest, IT ist unsicher.
Was ist erstmal IT? Informationstechnologie.
Also Computer sind per se nicht sicher. Oder auch irgendwelche anderen Systeme, elektronische Systeme, Internetseiten, ist jetzt nicht direkt sicher, wenn ich mich da überhaupt nicht drum kümmere, weil es meistens irgendwelche Leute gibt, die mir da einen Karren fahren wollen.
Mhm. Die Common-Kriterien sind also ein Standard zur Erstellung von Standards für die IT-Sicherheit.
Du hast es, glaube ich, so einfach wie möglich ausgedrückt, ja.
Ich habe das schön abgelesen, um mich nicht zu verhaspeln. Nein, das ist wie gesagt ein Standard. Das ist schon mal das Wichtigste, das ist ein Standardwerk zur Erstellung von Standards.
Genau, den sogenannten Schutzprofilen. Also ich habe ein Produkt und dann schaue ich mir an, was sind die Anforderungen an dieses Produkt, was soll das sozusagen aus Datenschutzsicht zum Beispiel erfüllen, was sind da Angriffsmöglichkeiten, also was könnte passieren, wenn ich ein Produkt habe, also zum Beispiel halt bei E-Voting, was wäre halt ein Angriffsvektor, dass jemand die Wahl fälscht. Und wenn ich halt diese ganzen Angriffsvektoren, diese Bedrohungsanalyse gemacht habe, dann kann ich ein Sicherheitskonzept entwickeln. Ich entwickle ein sogenanntes Schutzprofil. Ich schreibe also mehr oder weniger meine Ziele auf, was möchte ich für Sicherheit haben. Und dieses Schutzprofil ist dann sozusagen ein Regelsatz, nachdem dieses Produkt evaluiert wird.
Neben den Schutzprofilen gibt es auch noch die Sicherheitsvorgaben, die im Prinzip das ähnlich sind. Und beide zusammen definieren die Anforderungen an die funktionale IT-Sicherheit. Funktional heißt, dass da die Funktion des Produktes getestet wird, auf Herz und Nieren, das heißt komplett durchgecheckt wird und nach Produktklassen versucht einzuteilen, beziehungsweise nach realen Produkten im Produkt gesucht wird. Es dient auch zur Prüfung, zum Nachweis der Vertrauenswürdigkeit in die IT-Sicherheitsfunktionalität.
Ja, wenn wir jetzt gerade bei Nutzen von der Sache sind und du so schöne Zitate hast, also ein Zitat, was ich hier habe, was vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stammt, ist, dass ein staatliches Prüfsiegel, also wenn halt eben diese Common-Kriteria-Zertifizierung von zum Beispiel dem BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, durchgeführt wird, dass so ein staatliches Prüfsiegel sich hervorragend fürs Produktmarketing eignet. Und ich glaube, das ist auch so einer der Hauptgründe, warum man das macht.
Genau, das die Common-Kriterien gibt es seit ungefähr 10 Jahren. 1985 haben irgendwann die Amerikaner, glaube ich, angefangen mit dem Orange Book, oder die Engländer waren dann mit dem Green Book dabei. Die Deutschen sind mit German Criterias, zeitgleich mit den French Criterias von den Franzosen mit einer eigenen Entwicklung. Dann gab es irgendwie die IT-Sec Sicherheitskriterien ungefähr im Zeitraum 1991. Dann hat sich Kanada irgendwie da mit dem Thema beschäftigt, hat der eigene Spezifikation gemacht,
93. Ja, also, da muss man kurz sagen, also das sind halt jetzt alles Sachen, die du jetzt nennst, das sind halt alles irgendwie Anforderungsprofile, wie ich meine IT sicher machen kann.
Genau.
Die dann halt
über die Jahre hinweg weiterentwickelt worden sind, verbessert worden sind, von der einen oder anderen Idee eines Landes aufgegriffen worden sind und jedem halt jetzt als Common Criteria auch als deutscher Industriestandard mittlerweile drin ist, akzeptiert ist. Und es gibt halt Länder, die zertifiziert sind, die also sich daran halten nach den Kriterien. Es gibt anerkannte Nationen, die im Prinzip da mitarbeiten und die versuchen da auch umzusetzen. Und so werden halt eben Systeme bewertet und eben auch Systeme im E-Voting. Es gab heute mal eine Zahl, die genannt worden ist, dass 1000 Produkte mittlerweile nach den Common Criteria lizenziert worden sind. Da muss man dazu sagen, das ist ein zeitintensiver Vorgang, weil da sehr viele Prüfverfahren sind. Man muss halt sehr viel aufschreiben, gucken, wie sind die Abhängigkeiten bei dem Produkt und so weiter. Das heißt, es erschreckt sich für lange Zeit und hat natürlich auch dann was mit Kosten zu tun.
Ja, also gerade immer Sachen, die sich fürs Marketing eignen, sind ja meistens recht teuer. Und also bei dem Common-Kriterium ist halt so, wir hatten es ja erwähnt, das ist erstmal nur ein Standard, um andere Standards zu erstellen. Also ich kann ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto habe, hat das ja andere Anforderungen an die Sicherheit als irgendwie ein Handy. Also das Auto fährt wahrscheinlich eher mit 50 durch die Stadt als das Handy, jedenfalls von sich aus. Das heißt, da brauche ich andere Sicherheitseinrichtungen und eben das wird erstmal festgelegt. Es wird eben dieses, ein sogenanntes Schutzprofil oder Protection Profile erstellt, wo halt drin festgehalten wird, was sind die Anforderungen an das Gerät. Also warum, also was muss ich unternehmen, um es sicher zu machen und was ihr eben auch erwähnt habt, was könnten mögliche Angriffe sein. Das ist eigentlich das Erste, dass dieses Protection Profile für eine Geräteklasse geschrieben wird. Und erst wenn eben dieses Protection Profile für ein bestimmtes Gerät oder für einen Produkttyp, das kann ja auch Software sein, besteht, dann kann ich eben meine Software danach überprüfen lassen. Das heißt, ich kann schauen, ob diese Software den Anforderungen des Protection Profiles entspricht. Und wenn ich das halt nachweisen kann und wenn das mir ein unabhängiger Prüfer bestätigt, dann bekomme ich eben dieses Zertifikat.
Mit diesem Zertifikat kann man dann Werbung machen. Das sieht dann ganz toll aus. Das ist, wie gesagt, ein Gütesiegel. Und das soll halt eben den Vertrauen, das Vertrauen der Leute dann beeinflussen, positiv beeinflussen.
Ja, aber also das Problem, was halt eigentlich die Hauptsache an so Prüfsiegeln ist, also wenn ich halt mein Auto zum TÜV fahre, kriege ich ja auch diese, also bei der Hauptuntersuchung kriege ich ja auch ein TÜV-Siegel. Allerdings sagt dieses TÜV-Siegel halt nur, jetzt ist das Auto sicher nach unserem Standard. Das heißt, die Bremsen funktionieren, die Lenkung funktioniert, das Licht geht an. Und keine Lackschäden, damit ich kein irgendwie Vermerk in die Akte kriege. Das Problem ist aber, das hilft halt nichts, wenn ich das Auto gegen die Wand setze, weil dann kann ich ja trotzdem sterben, obwohl das Auto ein TÜV-Siegel gekriegt hat. Und das kann man eben genauso auch auf die Common Criteria übertragen. Also bloß weil ich dieses tolle Zertifikat gekriegt habe und halt nach diesem Protection Profile nachgewiesen habe, dass ich sicher bin, heißt das nicht, dass ich sicher bin. Also das fängt halt schon dabei an, dieses Schutzprofil, dieses Protection Profile, hatte ich ja erwähnt, da drin stehen im Prinzip auch mögliche Angriffsvektoren. Und wenn ich da halt zum Beispiel neue Angriffsvektoren, wenn die irgendwie auf dem Markt erscheinen, also gerade in der IT-Security ist halt, das ist ein sehr schnell wandelndes Feld, also was irgendwie vor 5 Jahren noch als sicher galt, ist halt heutzutage schon komplett unsicher. Also gerade zum Beispiel, was vielleicht jetzt so die meisten Leute zu Hause gemerkt haben, wenn es jetzt um WLANs geht, also die waren ja am Anfang, kamen die raus und hatten so dieses WEP-Verschlüsselung, bis dann halt mal Leute, die sehr viel Ahnung davon haben, gezeigt haben, dass das halt nicht wirklich Verschlüsselung genannt werden sollte, weil es halt innerhalb von wenigen Sekunden knackbar ist. Und so ist das eben halt in der IT-Security generell, dass einfach das ein sehr bewegendes Feld ist. Also ich habe nicht irgendwie eine Technik, die ich immer einsetze und es gibt nicht immer die gleichen Angriffe, sondern ich muss halt mich auch auf irgendwie Kreative einstellen. Also das ist halt, es gibt da, wenn ich da irgendwie kriminelle Energie habe, dann entwickle ich halt sehr viel Energie, um irgendwie was, um irgendwie so eine Sicherheit zu überwinden. Und das,
wie viele Evaluierungsstufen gibt es? Ich glaube, es gibt 7 Evaluierungsstufen und es gibt wenig Produkte, die bis zur obersten Stufe durchgerungen sind, also die sich da komplett verifiziert haben lassen. Und so die Produktkategorie, was wir jetzt hier beim E-Voting festgestellt haben, waren Produkte, die ungefähr bei der Stufe 3 oder 2 plus gewesen sind.
Was halt, also noch ganz kurz, muss man da vielleicht kurz dazu sagen, also ich kann mich verschieden stark evaluieren lassen, muss man sagen. Also ich kann halt, also um wieder beim Vergleich im technischen Überwachungsverein zu bleiben, also vielleicht kann man das so ein bisschen EAL1, also die niedrigste Stufe wäre im Prinzip, wenn er das Auto so im Vorbeifahren sich anguckt. EAL2 ist dann, wenn er auch mal irgendwie aus der Nähe dran gucken darf und EAL3 ist dann, wenn er auch mal die Motorhaube aufmachen darf. So muss man das so ein bisschen sehen. Das heißt, auch wenn jemand sein Produkt nach EAL3 irgendwie zertifizieren kann, also wir können auch mal das, also EAL7, die härteste Stufe wäre dann etwa, wenn das Auto komplett auseinandergebaut wird, jede einzelne Schraube überprüft wird und dann wieder zusammengebaut. Das wäre dann so etwa EAL7. Das ist also eigentlich nicht zu erreichen in Systemen. Also ich glaube, es gibt erst ein System weltweit, was irgendwie EAL7, das haben wir aber jetzt noch nicht rausgefunden, was das ist, aber es kam halt heute irgendwann zur Sprache. Das aber, also das kann man halt auch nicht erreichen. Aber diese Wahlsysteme lassen sich halt oder sind halt irgendwie von der Anforderungsprofil, werden die mit diesem EAL3 oder 2 Plus zertifiziert. Das ist halt schon recht niedrig. Und da ist halt die Frage, also neben der grundsätzlichen Kritik, dass eben da nicht alle Wahlmanipulationen oder Angriffsvektoren bedacht sind in dem Profil, ist es halt auch so, dass dies nicht sehr gründlich geprüft wurde. Und also jedenfalls nicht gründlichst möglichst, und das macht die Sache halt auch noch angreifbarer. Ja, was haben wir noch dazu? Was man noch zu dem kommenden Kriterium halt sagen muss, ist, wir haben jetzt da schon einiges drauf rumgeritten, also dass wenn ich halt eine neue Klasse an Produkten entwickle, wie zum Beispiel E-Voting, was ja relativ neu ist jetzt, also jedenfalls für Common Criteria, dann wird erstmal dieses Schutzprofil entwickelt. Und das ist natürlich lustig, wenn ich sozusagen gleichzeitig ein E-Voting-System entwickle und dieses Schutzsystem dafür entwickle. Also jedenfalls, das sehr eng zusammenhängt. Also das ist wie halt, wenn jeder Autofahrer sich selbst den TÜV abnehmen könnte. Das führt halt auch nicht unbedingt zum größeren Vertrauen in diese Systeme.
Also eine Frage, die heute aufkam, war zum Beispiel, wenn man diese Schutzziele sich betrachtet und die Evaluierung der Sicherheitsumgebung sich anschaut, da also man ist ja dann bestrebt, irgendwie die Realität da abzubilden. Und da war jetzt zum Beispiel die konkrete Frage, wie sieht es zum Beispiel mit Innentätern aus? Sind Innentäter jetzt in diesem E-Voting-System drin enthalten? Und da wurde ein bisschen drum herum geredet und so weiter. Und im Prinzip hat man da gesagt, naja, also die grundsätzlich gehen die Sicherheitsumgebung davon von diesem Basissystem aus, also dieses Basisgrundsatz der Wahlen ist gewährleistet. Also ein Minimum ist ungefähr drin, aber letztendlich muss der Anwender selber entscheiden, ob er demjenigen Vertrauen schenkt und so weiter. Und gerade so heikle Sachen wie Innentäter ist auch eine Frage, baut man die jetzt in diese Schutzszenarien ein? Man denkt zwar drüber nach, aber wie will man das dann in der Presse rüberbringen, wenn man sagt, okay, man hat die eine Software, man hat die evaluiert, aber es sind immer noch irgendwelche Punkte offen, wo Lücken sind. Und eine dieser Lücken könnte zum Beispiel sein, dass unser System gestört werden kann durch einen Innentäter. Das ist nicht so werbewirksam. Und da hat man schon anscheinend die Möglichkeit zu sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem mit diesen Sicherheitsthemen und lassen dann einfach solche Sachen auch einfach weg. Also es gibt Lücken in solchen Kriterien, die entstehen, weil man einfach nicht dran gedacht hat oder halt eben auch bei Punkten, die halt eben gezielt weggelassen werden.
Ja, und neben dieser Problematik eben, dass der Standard schon nicht komplett ist, ist halt auch noch der zweite Punkt, dass das haben wir ja also jetzt mal ganz real bei den Wahlbeobachtungen bei der Landtagswahl in Hessen bemerkt. Also man kann ja ganz viele tolle Schutzanforderungen aufstellen, die sogenannten geschützten Umgebungen. Also dass halt jetzt bei dieser Landtagswahl die Wahlcomputer nur immer von vertrauenswürdigen Personen irgendwie bewacht werden und nie unangefasst und nicht irgendwelchen zufällig vorbeikommenden Wahlbeobachtern in die Hand gedrückt werden, weil irgendwie der Hausmeister der Schule denkt, das wären die Wahlvorstände. Also da kann man halt ganz viele tolle Schutzvorschriften aufstellen und irgendwie, dass das aber dann wirklich auch stattfindet. Nach der Zertifizierung ist halt so eine Sache. Also das kennt man vielleicht, wer in der Firma arbeitet. Also es gibt ja so tolle Zertifizierungen nach ISO 9001 oder so, wo man also die Firma vollständig auf Qualitätsmanagement committet. Und das ist dann meistens eine Woche, nachdem der Berater da war, kann man das wieder, sind die ganzen tollen Flowcharts irgendwie verschwunden,
wo naja, drauf stand. Man muss sich schon dran halten, man würde ja dann verifiziert. Nee,
du musst das nicht machen.
Ja, du musst das nicht machen, aber es ist, irgendwann läuft das auch aus. Also zu den Common-Kriterien kann man auch sagen, eigentlich gehen die vom Einsetzen der Anwendungsumgebung aus. Das heißt, es wird generell eigentlich im Labor geprüft. Das heißt, unter simulierten Zuständen und so weiter. Und um einen Gesamtschutz darzustellen, dass man wirklich auch so drüber nachdenkt, was könnte noch sein, was habe ich nicht beachtet und so weiter. Da ist interessant, dass man die Kombination aus der ISO 27001 und den Common Criterias eventuell zusammen betrachtet, dass man also im Prinzip mehrere Standards, die es daneben der Common Criteria gibt, eben auch noch dazu nimmt, um dann eben einen Gesamtschutz zu bieten. Aber das wird diesen Verifizierungsprozess noch weiter in die Länge ziehen und noch weiter Kosten verursachen. Weswegen also im Moment ja Common Criteria so das Passwort ist und wer danach zertifiziert ist, hat wie gesagt einen Gütestempel und das sieht nach außen schon mal ganz gut aus.
Genau. Auch wenn es halt speziell im Bereich des E-Voting meistens nicht so viel bringt. Also was wir halt heute gelernt haben, ist, dass die meisten Zertifizierungen oder die meisten Schutzprofile nach Common Criteria halt nur die einfach zu zertifizierenden Elemente einer Wahl beinhalten. Also gerade bei einer Online-Wahl, wo also der Bürger oder das Vereinsmitglied oder der Firmenangestellte von zu Hause wählen soll, indem er also seinen Computer, seinen privaten nutzt, ist halt eben dieser private Computer, wo die eigentliche Stimmabgabe stattfindet, nicht Teil des Schutzkonzeptes. Das heißt, da wird zwar ganz viel hinten in den Wahldiensteanbieter gesteckt, dass der ganz toll sichere Server hat und dass da Zugangskontrollsysteme installiert sind, aber der simple Fall, dass irgendwie der Nutzer zu Hause auf seinem Rechner einen Trojaner hat, was erschreckend viele Nutzer haben, speziell in der Windows-Welt, dieser ganz simple Angriffsvektor, der wird halt irgendwie überhaupt nicht Teil des Zertifikats sein, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe.
Genau. Wir hatten ja vorhin erwähnt, dass sich die Universitäten auf wissenschaftlicher Basis mit dem Thema beschäftigen, zum Teil sich Arbeitsgruppen gebildet haben, die halt eben auch Schutzziele definiert haben für Wahlen und Wahlmaschinen, Wahlgerätschaften. Eine interessante Frage kam heute auf, die darauf abzielte, wie das Interesse der Privatwirtschaft ist, ob es überhaupt einen zertifiziertes Wahlprodukt auf dem Markt gibt und das wurde verneint. Also aktuell gibt es kein zertifiziertes Wahlprodukt.
Ja, also momentan sind wir da noch relativ verschont von irgendwelchen Online-Wahlplänen für die Bundestagswahl. Aber ich denke, wenn das Bundesverfassungsgericht da halt irgendwie die Tür dafür öffnet, indem sie halt wenig also indem sie da irgendwie für die Zukunft sowas noch zulassen, werden sich da verschiedene Firmen auf den Markt drängen. Also da gibt es durchaus schon Leute, die in den Startlöchern stehen und auf dieses berühmte Urteil vom Bundesverfassungsgericht warten, weil das könnte interessant werden für diesen Bereich. Genau.
Wobei wir aber heute festgestellt haben, dass die ganzen Themen eigentlich eher so, wie wir schon die ganze Sendung erzählen, mehr um das E-Voting bei Vereinen oder Unternehmen, Betriebsratswahlen und so weiter dreht oder Hochschulwahlen. Weil man dieses parlamentarische Thema sich einfach im Moment nicht rantraut, weil eben diese Entscheidung aussteht, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und also im Prinzip jetzt der ganze Bereich der IT-Branche oder der Unternehmen im Moment abwartet, was da rauskommt für eine Entscheidung.
Ja, hallo. Also wir haben jetzt ja so ein bisschen Common-Kriterien nicht im besten Licht darstellen lassen. Also man muss das auch ein bisschen relativieren. Common-Kriterien ist schon nicht schlecht. Generell ist wenn etwas, was den Fokus auf Sicherheit in der IT-Branche lenkt, immer gut, weil das ein Thema ist, was halt sehr lange vernachlässigt wurde. Aber man muss es halt relativ sehen. Also der Softwarehersteller Microsoft hat halt zum Beispiel sein Betriebssystem Windows XP auch nach Common Criteria zertifizieren lassen. Ich glaube, die haben die Stufe EAL 3 Plus erreicht für die Version mit Service Pack 2. Und jetzt war ja gerade diesen Dienstag, gab es wieder Updates von Microsoft, wo halt auch mehrere dabei waren, die irgendwie erlaubt haben, dass Leute von Remote, also von nicht am Rechner sitzen, sondern vom Internet oder vom Netzwerk, halt auf diesem Rechner irgendwie die Kontrolle übernehmen konnten. Also diese, das ist halt das Problem an der Common Criteria Zertifizierung, dass sie eben nicht alles überprüft. Also da werden halt bestimmte Schutzprofile erstellt und wenn ich diese Schutzprofile erfülle, dann ist alles gut, aber es kann halt trotzdem noch Angriffe geben. Das ist also kein Persilschein, dass ich irgendwie sichere Software habe oder ein sicheres System.
Wollen wir einfach nochmal auf das Vertrauensmodell am Beispiel des Schutzprofils für Online-Wahlen eingehen? Da kann ich ja mal ein bisschen den einen Absatz mal zitieren, der auf der einen Folie heute genannt worden ist, über Schutzprofil für Online-Wahlen. Das Schutzprofil definiert einen Basissatz von Sicherheitsanforderungen, den jedes Online-Wahlprodukt zumindest erfüllen muss, um einige Arten von Vereinswahlen, Gremienwahlen, etwa in den Hochschulen, im Bildungs- und Forschungsbereich, insbesondere nicht politischen Wahlen, mit geringem Angriffspotenzial sicher auszuführen. Das betrachtete Online-Wahlprodukt ist ein Phasenmodell für den Ablauf einer Wahl eingebettet. Eine Wahl wird in drei Phasen eingeteilt, nämlich die Wahlvorbereitung, die Wahldurchführung inklusive Stimmauszählung und die Archivierung danach. Die Anforderungen an das zu evaluierende Produkt beziehen sich nur auf die Phase Wahldurchführung inklusive der Stimmauszählung. Anforderungen an den Übergang zu den angrenzenden Phasen werden in Sicherheitszielen für die Umgebung zum Ausdruck gebracht. So, Zitat Ende. Im Prinzip ist es genau das, was wir vorhin erzählt haben. Wir haben also diese drei Phasen vorgestellt und haben gesagt, also dass jetzt dieses Sicherheitsmodell also im Prinzip nur diesen einen Punkt da aussucht, Wahldurchführung, diese Stimmauszählung. Das Entscheidende, was wir aus diesem Schutzprofil lesen, ist natürlich uns ärgert, dieses Online-Wahlprodukt. Das ist genauso dieser Streit, den es gibt um die Wahlcomputer, die manche Leute als Wahlmaschinen deklarieren. Und
genau, das ist also mit dieser Vokabel Wahlprodukt soll das Ganze halt wieder so, das ist sozusagen ja, keine Ahnung, wie irgendwas, was ich halt im Supermarkt kaufen kann, also irgendwas, was halt abgeschlossen ist. Aber in Wirklichkeit ist das halt ein Softwareprojekt, wie es eigentlich, also oder beziehungsweise ein komplexes System und es ist eben nicht irgendwie irgendwie ein Artikel im Supermarkt, den man einfach so kauft, sondern es ist halt ein sehr komplexes System, was auch aus verschiedenen Einzelteilen zusammen besteht. Und indem man das halt so vereinfacht mit dem Namen Wahlprodukt, hat man halt irgendwie, klingt das alles viel harmloser. Also das ist wie wenn ich halt sage Wahlgerät, weil das ist ja, kann man nur zum Wählen gebrauchen und so. Aber in Wirklichkeit ist es halt ein vollständiger, wenn auch alter Computer, was da in Deutschland eingesetzt wird. Also,
ja. Ja, ganz, ganz wichtig finde ich auch die Betonung in diesen Schutzprofilen, dass davon gesprochen wird, für den nicht politischen Wahlen mit geringem Angriffspotenzial. Das ist im Prinzip so auch eine Vorwegnahme des Urteils von wegen, ja, wir machen die Common-Kriterien unter dem Schutzprofil erstmal allgemein, ohne den politischen Wahlen, weil wenn die Wahlen durchgehen, wären die ganzen Common-Kriterien in dem Falle wahrscheinlich auch nicht dick. Also das ist eine Interpretation von mir jetzt. Und auch noch dieser Nachsatz eben, wie gesagt, nicht politische Wahlen mit geringem Angriffspotenzial. Also das ist ein Ausdruck, der alleine hingestellt schon mal sehr viel Diskrepanz zeugt. Also das heißt, da wird davon gesprochen, dass bei Betriebsratswahlen oder bei Vereinen weniger Angriffspotenzial zu erwarten ist als bei politischen Wahlen. Ja, dass also eben Wahlen da.
Das ist also totaler, ja, das ist also, man muss es eigentlich schon irgendwie Schwachsinn nennen, weil also gerade bei den Betriebsratswahlen kann eben auch ein, also der Betriebsrat ist ja im Unternehmen zum Beispiel für unangenehme Entscheidungen auch zu hören, also wenn es um die Entlassung von ein paar vielen Mitarbeitern gibt Und wenn man jetzt da also auch nur wenig verschwörungstheoretisch veranlagt ist, kann man schon sehen, dass eine Unternehmensführung in einem DAX-notierten Unternehmen oder auch also in einem großen Unternehmen da schon Interesse daran hat, dass der Betriebsrat irgendwie der Unternehmensführung genehm ist und dass halt auch unangenehme Entscheidungen einfach durchgewürfelt werden können und es eben nicht zu irgendwelchen arbeitsrechtlichen Aufständen oder großen Streiks kommt. Und da kann man ja auch das Beispiel der Waldorfer Software-Schmiede, die irgendwie so Business-Software herstellt, nennen. Die haben sich ja auch lange dagegen gewehrt, überhaupt einen Betriebsrat zu kriegen. Und diese Wahlen, die da stattgefunden haben, waren ja irgendwo schon sehr politisch, von wegen, dass es da dann mit Unterstützung von Gewerkschaften irgendwie vor dem Verwaltungsgericht Mannheim geklagt wurde, dass überhaupt eine Betriebsratswahl stattfindet. Und da ist also schon auch Interesse von Unternehmen. Und Unternehmen bedeutet ja in dem Sinne, wenn sie im DAX notiert sind, auch viel Geld, weil so Sachen wirken sich ja auch auf den Aktienkurs aus. Und da ist also schon ein Angriffspotenzial gegeben für diese Wahl und auch ein Interesse dahinter, die Wahl vielleicht anders stattfinden zu lassen. Und da ist es halt dann auch noch doppelt schlimm, weil eben das Unternehmen sozusagen die Wahl veranstaltet und Interesse an der Wahl hat, wie die ausgeht. Also da ist es halt dann, also das stellt für mich noch eine viel höhere Anforderung an das Sicherheitskonzept als eine sehr dezentralisierte Wahl oder eine ausgelagerte Wahl.
Gut, allmählich sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich glaube, es ist Zeit für ein Fazit. Was können wir sagen? Was können wir mitnehmen?
Es wird im Bereich der Online-Wahlen noch sehr viele Entwicklungen geben, die wir natürlich versuchen werden, auch kritisch zu begleiten.
Es wird eine Entscheidung geben Ende dieses Monats, was generell die politischen Wahlen angeht. Da sind wir gespannt. Da blicken wir, wie gesagt, auf den 28. Oktober, auf die mündliche Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Wahlen, Wahlcomputer.
Das wird wahrscheinlich eine sehr interessante Sache, da das Bundesverfassungsgericht der Meinung von vielen Experten eben da sehr grundsätzliche Fragen klären wird. Ja. Und ich denke, das wird dann
die... Genau. Ansonsten haben wir uns überlegt, wie sieht unsere Sendung in 10 Jahren aus? Wir sind ja Techno-Freaks trotzdem auch und werden also im Prinzip ja auch, die Entwicklung geht weiter, wahrscheinlich um das Thema E-Voting nicht herumkommen.
Genau, wir überlegen schon, Hörer-Playlisten über Internet abstimmen zu lassen oder so ähnlich.
Ja, das machen wir zum Teil ja bei Cera da ja auch, dass wir direkt auf Hörerwünsche eingehen. Naja, mal, das ist ein spannendes
Feld. E-Voting ist für uns nichts Neues, wir sind da alte Hasen und wir werden die Entwicklung weiter beurteilen und werden
kritisch beobachten und vielleicht schaffen wir es auch bei der Entwicklung irgendwann mal mitzumachen, weil irgendwie ganz sicher ein System, wer weiß, was die Zukunft bringt. Im Moment ist halt eben alles offen. Und ich glaube, wir haben heute einen Beitrag dazu geleistet, ein bisschen aufzuklären und verabschieden jetzt die Zuschauer. Ich würde sagen, einen schönen Abend. Am Mikrofon war der Goffer
und der Unicorn.